Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, auffallen um jeden Preis, das gehört heutzutage zum Geschäft. Wer als Influencer auf YouTube hohe Klickzahlen erreichen will, der muss sich schon was einfallen lassen. Wer als Geschäftsmann darauf aus ist, dass seine Produkte verkauft werden, der muss ordentlich in seinen Werbeetat investieren, damit man den Namen kennt und auch das Produkt. Und wer im Job Karriere machen will, der muss auch auf sich aufmerksam machen, sonst bekommt der andere den Posten als Abteilungsleiter. Menschen, Institutionen, Firmen müssen sich einen Namen machen, damit man im Leben vorankommt, damit man Erfolg hat. So ist das eben. Im heutigen Predigtwort beim Propheten Jesaja im 43. Kapitel, da hört sich das allerdings ganz anders an. Da heißt es: Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israels. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist, und weil ich dich lieb habe. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ein bekannter und vertrauter Satz ist das. Vielleicht schon so sehr, dass er seine Faszination verloren hat. Dabei steckt in diesem kurzen Vers die große Zusage des Glaubens. Egal, was andere über dich sagen, egal, was du selbst über dich denkst, bei Gott musst du dir keinen Namen machen. Du musst ihn nicht beeindrucken, du musst dich nicht vor ihm beweisen und schon gar nicht musst du ihm etwas vormachen. Dein Name ist bei ihm bekannt, denn er hat ihn sich nicht nur aufgeschrieben, er hat ihn sich zu Herzen genommen. Als du getauft wurdest, da wurde dein Name mit seinem Namen verbunden. Viele von ihnen sind vielleicht über diesem Taufstein hier getauft worden. Und damals wurde gesagt, Fritz, Lukas, Paul, Marianne, Lisa, Irmgard, Christoph, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und damit wurde eine Verbindung geschlossen zwischen ihnen und Gott. Warum sich Gott uns bedingungslos zuwendet, warum wir nichts leisten müssen, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen, das wird im Predigtwort so erklärt. Weil du in meinen Augen so wertgeachtet bist und auch herrlich und weil ich dich lieb habe. Weil ich dich lieb habe. Was für ein einmalig schöner Satz. Eine Liebeserklärung, wie Kinder sie hoffentlich oft von ihren Eltern hören. Eine Liebeserklärung, die man auch im Erwachsenenalter noch gut gebrauchen kann. Eine Liebeserklärung, die Gott, den wir Vater nennen, uns macht, weil ich dich lieb habe. Nicht, weil wir so tolle Christen sind oder weil wir einen starken Glauben haben oder weil wir so sozial eingestellt sind. Nein, einfach so, weil ich dich lieb habe. Deswegen sehe ich dich, kenne ich dich, bin ich für dich da. Diese Zusage gilt ohne Wenn und Aber, bedingungslos. Das hilft uns, durchzuschnaufen, zu entspannen, den Druck aus so manchen Situationen herauszunehmen. Denn in unserer Welt und in den Beziehungen, in denen wir stehen, da gilt doch oft ein anderes Prinzip. Wie oft wird da eine Unterstützung an eine Bedingung geknüpft? Ja, wenn du dieses oder jenes machst, dann helfe ich dir. Wenn du eine 1 in Mathe mit nach Hause bringst, dann darfst du wieder an die Xbox. Erst musst du mal was leisten, dann kannst du von mir Hilfe, Gnade erwarten. Vorher aber nicht. Gottes Liebe stellt unsere Prinzipien der Aufrechnerei, des wie du mir, so ich dir, völlig auf den Kopf. Und dieses besondere Prinzip lehrt uns einen anderen Umgang. Bedingungslose Freundlichkeit, bedingungslose Wertschätzung. Und das kann viel mehr ausrichten als so manche Forderung, auch wenn sie noch so gut verpackt ist. Folgende Begebenheit verdeutlicht das. Ein junger Mann will einmal aus einer Einbahnstraße hinausfahren, aber ein großer Umzugslaster blockiert den Weg. Die Möbelpacker meinen, das dauert noch Stunden, hier kommen sie nicht weiter. Also entschließt sich der junge Mann, gegen die Fahrtrichtung zu wenden und falsch herum aus der Einbahnstraße mitten in der Stadt herauszufahren. An der Kreuzung vorne angekommen, wo er abbiegen muss, da will gerade eine Frau in dieselbe Einbahnstraße einbiegen. Aber das Auto des jungen Mannes blockiert sie, weil er ja aus der falschen Richtung kommt. Wütend beginnt die Frau auf ihr Lenkrad zu schlagen. Sie zeigt dem jungen Mann den Vogel, bekommt vor lauter Ärger einen hochroten Kopf. Der junge Mann fährt langsam auf der Straße heraus, hält neben der empörten Frau und lässt sein Fenster herunter. Die Frau tut das Gleiche. Was jetzt passieren kann, können Sie sich vorstellen. Aber noch bevor die Frau mit ihren Schimpftiraden anfängt, sagt der junge Mann: Ich wollte Ihnen nur sagen, fahren Sie da nicht rein. Der Umzugslaster blockiert die Straße. Das dauert länger. Deswegen musste ich diesen Weg nehmen. Die Frau ist perplex. Ihre Gesichtsfarbe wechselt von Rot zu Weiß. Oh, Entschuldigung, sagt sie, das wusste ich ja nicht. Vielen Dank auch, dass Sie mir das gesagt haben. Der junge Mann hätte auch ganz anders reagieren können. Er hätte das Angebot eines handfesten Streites auch gut annehmen können, hätte zurückgreifen können, der Frau ebenfalls den Vogel zeigen und dann mal ordentlich zurückschnauzen. Es hätte nicht viel gebraucht, und die Situation wäre wirklich eskaliert. Und das Verrückte ist, diese Situation ist nicht aus der Luft gegriffen. Wie oft liest man in der Zeitung, dass bei einem Parkplatzstreit Blut fließt? Aber mit der besonnenen Art hat der junge Mann viel erreicht. Er hat eben nicht nach dem Prinzip gehandelt, wie du mir, so ich dir. Nein, er hat sich gedacht, ich verhalte mich dir gegenüber so, wie ich mir wünsche, dass du dich auch gegenüber mir verhältst. Er beginnt nicht beim anderen, sondern bei sich selbst und gibt damit einen Liebesvorschuss, obwohl die Frau ihn nicht verdient hätte. Und wie ist das mit dem Vertrauens- oder besser gesagt mit dem Liebesvorschuss, den wir von Gott erhalten? Wie kann uns der verändern? Was macht es mit uns, wenn wir glauben dürfen, da hat mich einer lieb? Auch wenn ich manchmal gar nicht liebenswürdig bin oder liebenswürdig handle? Der Prophet Jesaja beschreibt diese Veränderung so. Gott spricht: Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht versengen. Was bedeutet das? Diese Zusage meint nicht, dass wir mit der Taufe eine Art feuerfesten Schutzanzug oder einen lebensrettenden Taucheranzug angelegt bekommen, der uns unverletzt durch die größten Gefahren wandern lässt. Mit dem Feuer, von dem Jesaja spricht, ist kein Großbrand gemeint, sondern das Feuer der Wut, der Aggression, des Neides oder der Fremdenfeindlichkeit. Und mit dem Wasser ist kein reißender Fluss gemeint, in dem wir ertrinken könnten, sondern eher der reißende Strom des Mitläufertums, die Fluten des Populismus oder der Gleichgültigkeit, die uns manchmal mitreißen können, uns in eine Richtung treiben, in die wir eigentlich gar nicht wollen. Eigentlich. Vor solchem Feuer, in solchen Strömungen, sollen wir bewahrt bleiben, damit wir nicht untergehen, unsere Mitmenschlichkeit nicht verlieren, unser Wesen nicht vergessen und plötzlich für das Üble und das Böse Feuer fangen. Stattdessen will uns Gott seine Stärke und Hilfe zu allem Guten erfahren lassen, ins Herz legen, weil er uns lieb hat. Durch seine Liebe will er uns immun machen gegen Lieblosigkeit, gegen Hartherzigkeit, die keine Gnade kennt, gegen Aufrechnerei, die dem anderen nur wohlgesonnen ist, wenn er sich als würdig erwiesen hat. So wie Gott uns ohne Vorbedingung annimmt, sollten auch wir in der Lage sein, anderen einen Vertrauensvorschuss zu gewähren, ihnen mit derselben Liebe zu begegnen, aus der auch wir leben. Nicht erst lange überlegen, ob mich der andere vielleicht übers Ohr hauen will, ob er sich meiner Liebe auch als würdig erweist. Stattdessen offen und vertrauensvoll sich dem Gegenüber zuwenden. Dazu sind wir als Christinnen und Christen berufen. Gott denkt und handelt eben anders, als es sonst in der Welt üblich ist. Und wir Christinnen und Christen sollen ihm darin nacheifern. Bei Gott finden wir grundlose Barmherzigkeit. So heißt es in einer ganz alten Formulierung im Sündenbekenntnis. Grundlose Barmherzigkeit. Das sollen wir ausstrahlen in unserem Leben. Eine meiner Lieblingsgeschichten erzählt von einem Mann, der diese Haltung voll und ganz verinnerlicht hatte. Einem Mann, der tatsächlich auch ein Wagnis eingegangen ist. Gnade, Barmherzigkeit, vorbehaltlose Liebe, das ist anstrengend. Das ist manchmal auch mit gewissen Risiken verbunden. So wie bei Josef Heeg aus Unterfranken. Vor ein paar Jahren habe ich von ihm in der Zeitung gelesen. Als er kurz vor Weihnachten einmal von der Arbeit auf der Autobahn nach Hause fuhr, da stand in der Autobahnausfahrt ein kleiner rumänischer Laster. Heeg fragte die drei Insassen, ob er helfen könne. Die Männer erzählten, ja, sie seien Handwerker, sie kommen gerade aus England, das Geld haben sie schon vorausgeschickt, sie sind auf der Heimreise und jetzt ist ihr Auto kaputt. Kurzerhand lud Josef die drei zu sich nach Hause ein. Sie redeten gemeinsam, sie aßen gemeinsam und überlegten, was zu tun ist. Eine Lösung war noch nicht in Sicht. Als Heeg am nächsten Morgen aufwachte, da war es totenstill in seiner Wohnung. Auf Zehenspitzen schlich er durch den Flur, um einen Blick ins Wohnzimmer zu werfen. Dort sah er die schlafenden Rumänen. Er ging leise aus dem Haus und fuhr zum Bäcker. Als er zurückkam, da war das Sofa leer, die Männer verschwunden, allerdings nur ins Badezimmer. Beim Frühstück wurde dann gemeinsam überlegt, wie es weitergeht. Und Josef sagte, ich leihe euch mein Auto. Bringt es mir bis zum 10. Januar wieder. Bis dahin dürfte euer Laster repariert sein und das Geld könnt ihr von zu Hause mitbringen. Und damit sie an der Grenze keine Probleme hätten, gab er ihnen noch den Fahrzeugschein mit. Als die Rumänen das Dorf verließen, da musste sich Josef einiges anhören. Jupp, du spinnst, dein Auto siehst du nie wieder. Am Vormittag des 10. Januars ist Josef in seinem Garten beschäftigt. Da biegt ein Auto um die Ecke, es ist seins. Hinter der Windschutzscheibe winkt einer der Rumänen, das Auto ist voll getankt und frisch gewaschen. Josef sagt heute, er sei doch ein wenig überrascht gewesen. Er hatte mit der Rückkehr seines Wagens erst am Nachmittag gerechnet. Liebe und Vertrauen, liebe Gemeinde, sind in unserer Welt ein Wagnis, wohl wahr. Aber weil Gott es mit uns wagt, können auch wir es mit unserem Nächsten wagen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.